Letzte Woche haben wir darüber geredet, wer besonders anfällig für Videospielsucht ist. Heute will ich herausfinden, welche Rolle dabei das persönliche Umfeld spielt. Avatar statt Alltag. Warum macht Zocken so viel Spaß? Weshalb haben manche Games Suchtpotenzial und andere nicht? Wer ist besonders anfällig für Videospielsucht und warum? Wir haben Antworten. Herzlich willkommen zu Videospielsucht verstehen, der zweiten Staffel von Mediensucht verstehen, dem Podcast der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen, gefördert durch die Techniker Krankenkasse in Hessen. Mein Name ist Saskia Rösner. Mit mir hier im Studio sind heute Nikolas Hoberg und Benjamin Strobel von Behind the Screens. Und wir haben uns letzte Woche schon angeguckt gemeinsam, welche Faktoren es so bei einem persönlich geben kann, die vielleicht das Risiko erhöhen, dass man eine Videospielsucht entwickelt. Und heute weiten wir unseren Blick mal weg von uns selbst und in unser persönliches Umfeld. Denn auch da hat die Wissenschaft herausgefunden, dass es durchaus den einen oder anderen Faktor gibt, die uns so ein bisschen anfälliger machen können für die Entwicklung einer Sucht. Was genau gibt es denn da, sich anzugucken heute?
Ja, wenn wir uns das Umfeld ansehen, würde ich jetzt mit dem familiären Umfeld einmal starten. Also der Risikofaktor wären familiäre Probleme. Familie ist natürlich ein großes Thema. Mehr oder weniger haben wir alle eine. Und einerseits natürlich vielleicht als Kinder und Jugendliche sind wir sozusagen an unsere Familie gebunden. Wir können uns die auch erstmal nicht aussuchen. Und andererseits auch als Eltern vielleicht haben wir Verpflichtungen gegenüber unseren Kindern und wir haben dadurch natürlich ein starkes Sozialgefüge von mehreren Personen, wo es viele Probleme geben kann. Und ein Kennzeichen davon ist, dass man vor diesen Problemen so schlecht weg kann, weil man eben meistens sehr stark an seine Familie gebunden ist, meistens auch räumlich, dass man zusammen lebt und dann hockt man aufeinander und kann vor diesen Problemen auch nicht weg. Wenn ich im Sportverein Probleme habe, dann kann ich den Verein wechseln. Mit der Familie ist es nicht ganz so leicht. Und demgegenüber, wenn wir jetzt wieder die Computerspiele so ein bisschen reinbringen in die Geschichte, sind das Orte, die ich selber wählen kann. Also die Familie darf ich nicht auswählen, da erstmal bin ich einfach dabei. Aber ein Spiel und auch mit wem ich es spiele, das kann ich mir selber aussuchen. Das heißt, da habe ich einen großen Raum sozusagen für eine Alternative, wo ich sage, zu Hause läuft es schlecht, aber hier kann ich mir aussuchen, mit wem ich spiele, vielleicht auch das Thema Eskapismus, sich dort hineinfliehen in eine alternative Welt, in der es weniger Probleme gibt.
Jetzt sind Familie ja nicht die einzigen Menschen, mit denen wir zu tun haben. Mir fallen zum Beispiel noch Freunde ein.
Genau, wenn man sich das Umfeld einer spielenden Person anschaut und man geht so ein bisschen von innen nach außen, ne, dann ist vielleicht im innersten Zirkel ist die Familie, ne, und dann geht man ein bisschen weiter und schaut, in welchem sozialen Umfeld bewegen sich Spielende und auch Menschen, die potenziell von einer Videospielabhängigkeit vielleicht betroffen sind, und dann wird man bei Freundschaften und auch partnerschaftlichen Beziehungen früher oder später landen. Und auch hier gilt, wie für die familiären Beziehungen, dass die je nach Situation, je nach Ausgestaltung einen Schutzfaktor, eine Ressource darstellen können, die einen davor schützen kann, eine Videospielabhängigkeit zu entwickeln, aber auch Konstellationen, die sich negativ auf diese Wahrscheinlichkeit auswirken können. Ne? Videospiele können im Bereich von Freundschaften ein verbindendes Glied sein, das Freunde zusammenhält, ein gemeinsames Hobby, das teils über Jahre gepflegt wird. Manche Freundschaften definieren sich sogar über diese geteilte Leidenschaft für dieses Medium. Und Ähnliches findet sich teilweise auch in partnerschaftlichen Beziehungen, die einerseits im Raum der Videospiele angebahnt werden tatsächlich, also Menschen, die sich in Online-Spielen das erste Mal treffen und dann eine Beziehung eingehen, entweder romantischer oder freundschaftlicher Natur, und aber auch Faktoren, die diese Freundschaften und Beziehungen aufrechterhalten können. Das ist so ein bisschen der positive, der Optimalfall, wo Videospiele also eher eine Chance, eine Ressource darstellen können, aber es gibt natürlich auch genau die andere Seite der Medaille. Es gibt Konflikte in Freundschaften und auch in Partnerschaften, Einerseits welche, die nichts mit Videospielen zu tun haben, andererseits auch konkret an dem Thema Videospiele entlang Konflikte. Zum Beispiel, wenn der Partner oder die Partnerin sehr viel Zeit vor der Videospielkonsole oder vor dem PC verbringt und sich der andere Partner oder die Partnerin mehr gemeinsame Zeit wünscht. Das ist ein typischer Konfliktpunkt. Auch Freundschaften können über Videospiele, sagen wir mal, belastet werden. Und in diesen Fällen, ne, sobald ein Konflikt da ist, kommt es ganz darauf an, wie gehe ich mit dem um, ne? Vor allem, wenn er in so einem sozialen Nahfeld stattfindet. Und dann gibt es durchaus Entwicklungen, Konstellationen, wo man sagt, okay, diese Schwierigkeiten, die will ich jetzt gerade, mit denen will ich mich gerade nicht beschäftigen, ich ziehe mich zurück aus dieser Beziehung zur Partnerin, zum Partner, zu den Freunden. Und ja, wohin ziehe ich mich zurück? Ja, dann erscheinen vielleicht die Videospiele auf einmal als ein attraktiver Rückzugsort, an dem ich, sagen wir mal, diese Konflikte von mir fernhalten kann, wo ich Ablenkung erfahre, wo ich zumindest für einen begrenzten Zeitraum diesen Konflikten aus dem Weg gehen kann. Und das ist natürlich häufig wahrscheinlich kein langfristig oder mittelfristig produktiver Umgang mit diesen Konflikten, ne? Die lösen sich davon nicht alleine auf, dass ich sie einfach mal ein bisschen zur Seite schiebe, kann aber zumindest kurzfristig einen wirklich auch tatsächlich entlasten, ne? Wenn ich extrem belastet bin durch diese Konflikte, kann es sein, dass ich auch keinen guten Umgang, keine gute Lösung finde für meine partnerschaftlichen Probleme oder so, und dann kann es auch wieder eine kurzfristige Ressource sein. Wir sehen also, hier gilt wie für viele Themen, die wir hier im Rahmen des Podcasts in dieser Staffel behandeln. Videospiele haben so, ja, sind so zwei Seiten an sich. Sie können in bestimmten Situationen tatsächlich ein positives Potenzial für einen selbst, für die mentale Gesundheit entfalten, und in anderen Situationen eher sich negativ auf unsere Gesundheit auswirken und sogar das Risiko eben für eine Sucht erhöhen.
Alles eine Frage der Balance.
Das gilt, würde ich sagen, nicht nur für Familie und Freundschaften, sondern auch für Arbeit und Beruf oder vielleicht für die Schule, wenn man oder fürs Studium. Nämlich haben wir hier natürlich genauso die Situation, dass wir Konfliktpotenziale haben, dass wir also, ne, Probleme, Stress bei der Arbeit, das kann einerseits wieder diese Form der sozialen Komponente annehmen, dass es darum geht sozusagen, okay, da ist eine Frustration auch in dem sozialen Miteinander, dass man nicht gut zurechtkommt, oder vielleicht findet man bei der Arbeit oder in der Schule nicht viele Freunde oder gute Kontakte und fühlt sich da sozusagen auf der sozialen Ebene nicht gut angesprochen. Es kann natürlich aber auch sein, dass der Stress mehr aus der Arbeit selber hervorgeht. Vielleicht haben wir wieder so eine Situation, wo auch einfach wir viel, viel arbeiten müssen und kein Erfolgserlebnis haben, wo wir also wieder ein frustriertes Kompetenzerleben haben. Ja, eigentlich ist ja Arbeit ein Bereich sozusagen, wo wir eigene Fähigkeiten irgendwie einbringen oder die wir auch erwerben dort. Und wenn das allerdings nicht so gut funktioniert, dann ist Arbeit auch wieder ein Ort, der ist zwar selbst gewählt ein Stück weit, aber ich kann nicht so leicht einfach immer rein und raus gehen und die Arbeit wechseln. Ich kann nicht einfach kündigen, weil eben vielleicht mein Verdienst, mein Einkommen daran so stark geknüpft ist. Deswegen muss ich vielleicht auch in dieser Situation verbleiben, obwohl ich das gerade gar nicht so gerne möchte. Und da sind wieder Spiele, treten als Alternative auf, gerade auch um dieses frustrierte Bedürfnis aufzufangen, okay, jetzt konzentriere ich mich mal auf eine Sache, wo ich was erreiche, wo was passiert, wo ich Erfolge habe. Und wie von alleine dreht sich in meinem Kopf dann alles viel mehr ums Spiel. Ja, da schaffe ich ja was, da passiert was. Und meine Gedanken werden größer sozusagen auch zum Spielen. Und ich beschäftige mich weniger mit den anderen Lebensbereichen, weil die eben frustrierend oder stressig sind. Aber diese gedankliche Vereinnahmung ist natürlich auch schon wieder vielleicht ein Risikofaktor, eine Sucht zu entwickeln, weil man sich immer nur noch auf das Spiel konzentriert.
Ja, danke. Das sind ja schon mal drei sehr große, ich nenne es mal, Lebenswelten, in denen wir uns bewegen, ne? Familie, dann Partnerschaft, Freundschaft, vielleicht sind das auch noch mal zwei eigene, also sind wir dann bei vier Lebenswelten, und dann noch das, wo ich gerade mich beruflich befinde, Schule, Ausbildung, Studium, Job, Weiterbildung vielleicht. Gibt es denn auch Faktoren in unserem sozialen Umfeld, die jetzt über alle Lebenswelten hinweg greifen, also wo es uns einfach vielleicht auch schlecht mitgeht und wo Spiele uns irgendwie auch wieder helfen oder halt auch nicht helfen können?
Wenn wir diese Idee verfolgen, dass es Faktoren gibt in unserem Umfeld, die einerseits sich förderlich oder eben schädlich auf uns auswirken können, dann setzt das voraus, dass wir Zugang haben zu diesen unterschiedlichen Bereichen und entweder Ressourcen oder potenziell schädlichen Faktoren. Aber dieser Zugang, der kann uns auch verwehrt werden. Ja, das kann zum Beispiel einerseits sein, dass wir eben keinen Zugang zu freundschaftlichen Beziehungen oder zu partnerschaftlichen bekommen aufgrund, ne, das haben wir in der vergangenen Folge besprochen, individueller Faktoren. Ich bin schüchtern, ich kann mich nicht so leicht öffnen, nicht so leicht Freundschaften schließen. Aber vielleicht leide ich auch unter einer körperlichen oder geistigen Erkrankung, die mich davon abhält, ein Umfeld aufzusuchen, in dem ich zum Beispiel meine Bedürfnisse befriedigen kann und viele dieser Schutzfaktoren genießen kann. Aber es gibt auch Fälle, wo das Umfeld einen aktiv von der Nutzung dieser Ressourcen ausschließt, im Sinne von Ausgrenzungserfahrungen, die viele Menschen machen. Einerseits im familiären Bereich, andererseits in diesen Bereichen Partnerschaft, Freundschaft und auch im beruflichen Umfeld. Und das ist etwas, was, sagen wir mal, ein negativer Faktor darstellen kann, der sich negativ auf unsere Gesundheit auswirkt, weil Menschen natürlich eigentlich das Bedürfnis nach sozialer Verbundenheit haben. Und wenn ihnen diese Verbundenheit versagt wird, sogar sie vielleicht sich aktiv weggestoßen fühlen, ausgegrenzt fühlen, dann ist dieses Bedürfnis frustriert, dann ist unsere mentale Gesundheit mittelfristig gefährdet und dann kann es sein, dass Videospiele auf einmal wieder als Ressource erscheinen, irgendwie mit diesen schwierigen Gefühlen umzugehen. Dann flüchten wir uns vielleicht in die Spiele, um von diesen Ausgrenzungserfahrungen uns zumindest für einen kurzen Moment loszusagen. Denn das sind häufig sehr schwierige Gefühle, die da eine Rolle spielen. Niemand mag es, sich ausgegrenzt zu fühlen. Ne? Man fühlt sich oftmals auch ohnmächtig. Ne? Und dann kommen da Videospiele daher, die einen mit so einer gewissen Fantasie von Macht auch versorgen können. Ja, ich habe hier einen starken Charakter, der die ganze Welt retten kann und sich die Welt zum Untertan machen kann. Und also dieser Fantasie nachzuhängen, ne, kann so eine Art Ausgleich sein zu der Ohnmacht und der Machtlosigkeit, die man oftmals in solchen Ausgrenzungssituationen eben fühlt.
Mhm. Reichtum, Macht und Geld. Aber ich glaube, da sind wir auch direkt schon beim nächsten Punkt, oder? Ich glaube, zum Thema Geld müssen wir auch noch mal was sagen.
Worauf du anspielst, ist das Thema Armut. Das ist, finde ich, sehr, sehr wichtiges Thema. Ist auch ein Thema, was immer aktueller wird. Irgendwie diese Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Wir haben viele Menschen, die in Armut leben. Und dieser Risikofaktor, der funktioniert immer ein bisschen anders als die anderen, über die wir bisher gesprochen haben. Da haben wir häufig jetzt über frustrierte Bedürfnisse gesprochen. Und die haben wir natürlich bei der Armut auch, weil wir uns ganz viele Bedürfnisse, die wir haben, nicht erfüllen können, weil wir uns das nicht leisten können. Also vielleicht geht es da schon um einfache Dinge wie Essen, Trinken, Miete bezahlen, über die Runden kommen. Und genau das ist etwas, das legt sich quasi wie so ein Schleier über den Menschen, weil man davon nicht weg kann und man muss ständig darüber nachdenken. Also ich muss immer überlegen, oh, kann ich das Geld jetzt noch ausgeben? Muss ich das für was anderes sparen? Schaffe ich es jetzt irgendwie noch? Wie komme ich bis ans Ende des Monats mit so wenig Geld? Und diese ständigen Gedanken, die sich hier um das Überleben und das Management dieser Ressource von Geld drehen, sind eine ständige Belastung fürs Gehirn. Es gibt Studien, die dann zeigen, dass Menschen IQ-Punkte verlieren, wenn sie in Armut leben, dass sie also schlechtere Ergebnisse in Intelligenztests bekommen. Sie verlieren diese IQ-Punkte natürlich nicht wirklich, sie werden nicht dümmer, aber was passiert ist, dass ihre Leistung schlechter wird, weil eben die Kapazität vom Gehirn schon ein bisschen aufgebraucht ist, sich die ganze Zeit damit zu beschäftigen, wie man über die Runden kommt. Und dadurch bleibt weniger Kapazität, weniger Energie, um andere Sachen zu bewältigen. Das heißt aber auch, dass wir diesen Impulsen zum Beispiel viel, viel schlechter widerstehen können. Uns fehlen diese kognitiven Kapazitäten, den Appellen vom Spiel, hier noch eine Runde und kauf doch noch hier ein Item und so weiter. All diesen Impulsen sozusagen die sich mir dann aufdrängen können oder die auch vom Spiel erzeugt werden, denen zu widerstehen. Da habe ich einfach viel, viel weniger Ressourcen zur Verfügung und deswegen ist das so ein übergreifender Risikofaktor, der sowohl paradoxerweise dazu führt, dass ich vielleicht mehr Geld in Spielen ausgebe, weil ich mich den Kaufappellen weniger erwehren kann. Darüber sprechen wir nochmal in einer anderen Folge. Aber vor allem auch, dass ich mich gegenüber den suchthaften Impulsen schlechter wehren kann.
Könnte Medienkompetenz da helfen?
Ich glaube, Medienkompetenz ist ein wichtiger Schlüsselbegriff im Zusammenhang mit diesem Thema der Mediensucht, weil dahinter der Gedanke steht, kompetent im Umgang mit Medien ist letztendlich auch diejenige Person, die weiß, welche Medien in welcher Situation dieser Person gut tun und welche sie schaden. Das heißt, die Auswahl und die Art des Konsums, die spielen da eine große Rolle. Und Medienkompetenz, das ist gewissermaßen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ne? Und das Thema dieses Umfelds hat auch eine gesellschaftliche Ebene. Ne? Wenn wir den Blick von dem Nahumfeld, Familie, Freunde und sowas loslösen und schauen, welchen Einfluss hat die Gesellschaft auf unseren Umgang mit den Spielen und so weiter, dann stellen wir fest, dass oftmals sich selbst schon in unsere Sprache ein gewisser problematischer Gebrauch verschiedener Wörter eingenistet hat.
Dieses Spiel macht süchtig.
Dieses Spiel macht süchtig. Es wird auf einmal in Werbung als ein positiver Marketingpunkt verwendet, ja, oder heldenhaft ein Spiel oder eine Serie weggesuchtet zu haben übers Wochenende, wird nicht zwangsläufig als etwas Negatives betrachtet, sondern hat in vielen Kontexten eine positive Konnotation. Und das ist natürlich, kann problematisch sein, weil es ein Verhalten normalisiert, das eigentlich unserer Gesundheit, je nachdem mit wie vielen Risikofaktoren ich so ausgestattet bin, eben eher nicht zuträglich ist. Und das heißt, da muss man auch als Gesellschaft schauen, ja, also in welchem, wie wollen wir mit diesem Thema umgehen, auf unseren Sprachgebrauch gegebenenfalls auch achten. Und das ganze Thema hat noch viele Facetten, ne? Auch Dinge wie Vorbilder in der Gesellschaft. Wir haben Influencer, die mit Videospielen also ihr Geld verdienen, die sich spielend im Internet präsentieren und dabei auch oftmals wirklich hochproblematisches Verhalten normalisieren, wie zum Beispiel in sogenannten Casino-Streams, wo Menschen Glücksspiel betreiben, sich dabei filmen und das ins Internet strahlen und viele Personen das unkritisch konsumieren und dann auch deren Verhalten und deren Verhältnis zu potenziell gefährdenden Aspekten von Videospielen sich negativ verändern kann.
Ich würde den Blick gerne wieder von der gesellschaftlichen Ebene nochmal runterholen zu uns jetzt. Ich habe als Einzelperson ja nicht so oder nur sehr begrenzte Möglichkeiten, die Gesellschaft zu verändern. Ich habe auch nur begrenzte Möglichkeiten, mein Umfeld zu verändern. Ne? Ich kann mich nicht einfach von jemand anderem adoptieren lassen, wenn meine Eltern jetzt gerade schlechte Vorbilder sind, was Mediennutzung angeht. Aber was kann ich denn als Einzelperson für mich tun, wenn ich merke, okay, ich habe irgendwo Probleme im Umfeld und ich neige schon dazu, das vielleicht so mit Zocken irgendwie wegzuschieben. Also was kann ich machen? Was habt ihr für Tipps zur Selbsthilfe, damit ich mich schützen kann?
Ja, also wie du schon sagst, wir können jetzt nicht beliebig unser Umfeld verändern und umgestalten. Wir können das versuchen, aber wir haben nur begrenzten Einfluss darauf, was da passiert. Wir haben aber immer einen Einfluss darauf, wie wir damit umgehen, wie wir darauf reagieren wollen. Und wir haben schon darüber gesprochen in den anderen Folgen, über die eigenen Bedürfnisse Gedanken zu machen. Und hier würde ich für das Umfeld noch einen Schritt weiter gehen. Nicht nur sich selber darüber klar werden, sondern auch mit dem Umfeld darüber kommunizieren, die Sachen ansprechen, die einem Probleme machen. Das kann jetzt dabei helfen, eben diese Probleme in der Familie, Partnerschaft und anderen Bereichen anzugehen, indem man sie auch überhaupt erstmal anspricht, sagt, okay, ich fühle mich unwohl damit. Oder auch mal Grenzen zu ziehen, zu sagen, okay, das tut mir gerade nicht gut, es wird mir gerade zu viel, wir treffen uns ein anderes Mal oder wir setzen das ein anderes Mal fort, ich brauche eine Pause. Also zu sehen, was brauche ich hier im ersten Schritt und im zweiten Schritt das auch mit dem Umfeld zu kommunizieren. Das kann zumindest der erste Stein sein, hier ins Rollen zu kommen, auch die Probleme tatsächlich anzugehen, zu verändern. Denn wenn ich mich nur zurückziehe, natürlich ändert sich an den Problemen mit dem Umfeld leider erstmal nichts. Und eine Möglichkeit kann sein, ich kann mich damit auseinandersetzen, ich kann in Interaktion gehen mit den anderen.
Du sagst ganz richtig, dass man viele der Umweltfaktoren nicht verändern kann, da wenig Einfluss drauf hat. Trotzdem lohnt es sich in dem Zusammenhang, auf die Aspekte der eigenen Umwelt zu blicken, auf die man einen Einfluss hat. Und das ist manchmal nicht zu unterschätzen, mündet aber manchmal auch in recht radikalen Handlungsempfehlungen. Ja? Wenn ich einen Freundeskreis habe, der sich durch einen problematischen Umgang mit Videospielen auszeichnet, ja, dann kann ich überlegen, ob ich mir andere Freunde suche. Ja, das ist erstmal leicht gesagt und es klingt ziemlich radikal, aber dort gibt es manchmal Spielräume, die man nutzen kann. Vielleicht hat man mehrere Freundeskreise und der eine hat einen weniger problematischen Umgang als der andere. Hier gibt es kleine Spielräume, die ich nutzen kann. Und die Idee ist, dass ich mir die Umwelt, so gut ich es kann, in dem Rahmen, der mir zur Verfügung steht, versuche aktiv zu gestalten und mich mit Dingen zu umgeben, mit Freundschaften, mit Beziehungen, die mir gut tun und die mir nicht noch zusätzlich schaden, die vielleicht mein Problem mit einer Videospielabhängigkeit noch verstärken. Und das ist ein schwieriger Schritt und dafür gibt es, das werden wir später nochmal intensiv besprechen, gibt es auch Hilfsangebote, die man wahrnehmen kann, die einen unterstützen bei solchen schwierigen Entscheidungen. Aber ja, die Spielräume, die es gibt, erkennen und nutzen, kann ein Weg sein, wie man hier etwas für dieses eigene Wohlbefinden tun kann.
Genau. Verschiedene Hilfsangebote und auch verschiedene Wege durch das Hilfesystem gucken wir uns in der 10. Folge dieser Staffel an. Wenn ihr weitere Tipps zur Selbsthilfe euch erstmal wünscht, dann guckt doch vorbei auf www.webcare.plus. Da findet ihr Selbsthilfetipps, aber auch professionelle Hilfeangebote. Und wenn ihr Fragen an unsere beiden Experten hier habt, dann kommt doch am 26.06.2026 zu unserer Online-Veranstaltung. Da könnt ihr alle eure Fragen an die beiden hier stellen und kompetente Antworten erhalten. Falls ihr jemanden wiedererkannt habt in dieser Folge oder jemandes Umfeld, dann teilt die Folge gerne mit dieser Person. Lasst gerne ein Abo da oder ein Like und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.